Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir noch und schön euch zu sehen. Schön, dass ihr hier seid. Ich saß heute Morgen mit meiner Frau am Frühstückstisch und wir hatten Brot. Wir haben gestern gutes Brot geschenkt bekommen. Hier gibt es ein Paar in der Gemeinde, was richtig gutes Brot oder wo der Mann richtig gutes Brot macht. Und die haben es uns mitgegeben und genau, dann saßen wir am Tisch und ja, meine Frau wollte, glaube nicht, dass ich es erzähle, aber ich sag's trotzdem. Also meine Frau hat eine Scheibe Brot gegessen und hat gesagt, oh, das schmeckt schon echt gut. Habe ich gesagt, ja, aber hast du denn überhaupt das Brot probiert vom, also was wir bekommen haben, ja? Und sie so, ach, ich esse gar nicht das Brot. Wie gesagt, nee, das ist das Brot vom Discounter, also, aber wir haben das Brot und da ist es. Und dann hat sie das Brot gegessen und hat gesagt, ja, das schmeckt schon viel besser. Also, ich möchte heute eine Predigt halten zu dem Thema, wie wollen wir leben? Und was für einen Lebensstil möchten wir haben? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagst, ja, ich bin eigentlich schon auf den Geschmack gekommen von der Liebe Gottes und von der Gemeinschaft mit Gott und vom Leben mit Jesus und das finde ich total richtig, richtig gut und davor war alles, naja, es war vielleicht auch mal lecker, aber es war nicht dasselbe, es ist nicht dasselbe und vielleicht bist du schon auf den Geschmack gekommen, vielleicht bist du noch gar nicht auf den Geschmack gekommen, dann möchte ich dir sagen, es gibt mehr als diese Welt. Es gibt mehr als das Leben, was du bisher kennst und da wartet etwas auf dich, eine Speise des Himmels, mit der du leben kannst. Ja? Aber wenn wir Gott annehmen, dann ist es vielleicht auch manchmal ein Problem, dass wir immer wieder mal in eine Lebensweise zurückgehen oder uns im Alltag verblenden lassen von Sachen, die uns nicht gut tun. Und meine Botschaft heute ist, lass dich nicht verblenden, sondern lass dich verändern. Ja, lass dich nicht verblenden, sondern lass dich verändern. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn eine Raupe zum Schmetterling wird, ja, dann wird aus ihrem Leben ja was völlig anderes. Und so ist es auch, wenn wir mit Gott in Beziehung gehen, unser Leben wird was völlig anderes. Nur stelle sich eine Raupe, einen Schmetterling vor und der Schmetterling lebt so wie eine Raupe. Ja, ein Schmetterling, der bleibt am Boden, der fliegt gar nicht, weil das ist ja was ganz anderes und überhaupt bisher kennt er nur den Boden, den dreckigen. Und dann bleibt der Schmetterling da und krabbelt und ist alles so anstrengend, weil eigentlich sind die Beine gar nicht dafür gemacht, um nur rumzukrabbeln und einfach die ganze Zeit am Boden zu sein. Und dann isst dieser Schmetterling so richtig viel und guckt, dass er so viel wie möglich isst. Und eigentlich ist sein Körper gar nicht mehr dafür gemacht, dass er noch so viel isst. Und er lebt als Schmetterling wie eine Raupe und versteht ihr, das wird nicht gut, ja. Es gibt ein Lied von den Obros, das heißt, wieso haben wir vergessen, wie man lebt? Und ich glaube, wir vergessen manchmal als Christen, oder ich kann es von mir sagen, wir vergessen manchmal, wie man aus Gott leben kann. Und ich möchte über einen Text oder mit euch einen Text anschauen, das Kapitel 55 im Jesaja-Buch. Jesaja 55, ich lese aus der Neue Evangelistischen Übersetzung. Hey, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt. Kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch, es kostet nichts. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist? Den Lohn eurer Mühe für das, was niemanden satt machen kann. Hört doch auf mich, dann bekommt ihr das Beste. Dann esst ihr euch an Köstlichkeiten satt. Hört auf mich und kommt zu mir, dann lebt eure Seele auf. Und ich schließe einen ewigen Bund mit euch, ich erfülle, was ich schon David versprach. Ihn habe ich zum Zeugen ganzer Völker bestimmt, zum Herrscher und Gebieter von Nationen. Pass auf, auch du rufst künftig manches Volk herbei, das du nicht kennst. Und manchen Stamm, der dich nicht kannte, kommt schnell zu dir, weil Jahwe, dein Gott, bei dir ist, der Heilige Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Sucht Jahwe, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er euch nah ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, der Schurke seine schlimmen Gedanken. Er kehre um zu Jahwe, damit dieser sich erbarmt. Er kehre um zu unserem Gott, denn er ist im Verzeihen groß. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege nicht wie meine Wege, spricht Jahwe. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Und wie Regen oder Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne dass er es die Erde tränkt, sie fruchtbar macht, dass alles sprießt, dass Brot zum Essen da ist und Saatgut für die nächste Saat. So ist es auch mit meinem Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ihm aufgetragen ist. Soweit mal. Herr, du bist es, der zu uns sprechen möchte, und hilf mir, klare und wahre Worte zu finden für jede und jeden von uns, Herr. Amen. Ja, ein Text, der den Juden damals oder den Israeliten damals eine Vorausschau gegeben hat auf das Leben, was Gott sich gedacht hat, auf die Art und Weise, wie sie in Beziehung mit Gott sein könnten und wie wir letztendlich als Christen, als ein Stück weit auch als neues Volk Gottes in Beziehung mit Gott sein dürfen. Und ich glaube, hier stecken mehrere Prinzipien drin und ein paar möchte ich rausgreifen. Ich habe drei Gedanken und der erste ist, Gott will dein Versorger sein. Ich habe überlegt, ob ich am Anfang so ein bisschen euch aufzeige, wie kann man sein Leben so richtig schön gegen die Wand fahren. Auch das könnte man jetzt aus diesem Text rausnehmen. Also es gibt Möglichkeiten, sich sein Leben schwieriger zu machen, schlechter zu machen, am Leben vorbeizuleben. Und eine davon ist, dass du selber dein Versorger bist. Du musst dich selbst versorgen. Das ist anstrengend und das sagt uns der Text auch. Das ist anstrengend, wenn du die ganze Verantwortung dafür trägst, immer versorgt zu sein. Ja, was ist jetzt nun mit unserer Verantwortung? Wir sind natürlich verantwortlich dafür, wie wir umgehen mit unseren Ressourcen, mit unserer Zeit und so weiter. Es geht nicht darum, dass wir gar keine Verantwortung haben, aber unsere Sorge ist nicht das alles Entscheidende in unserem Leben. Wisst ihr, es ist vielleicht ein ganz kleiner Unterschied in unseren Gedanken, aber es macht einen riesen Unterschied in unserem Leben, wenn wir denken, auf meine Leistung kommt es am allermeisten an. Oder wenn wir verstehen, auf Gottes Wirken kommt es am allermeisten an. Ja. Es ist nicht schlecht, wenn du für dich sorgst, aber wichtig ist die Art und Weise. Jesus sagt dazu, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen, und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Ein Klassenkamerad von mir in meiner ersten Ausbildung hat gemeint, also gerade auf diesen Text bezogen, ja, das ist ja schon ein bisschen lächerlich, oder? So kann man doch nicht leben. Also wie die Vögel im Himmel, die tun nichts anscheinend, und also ein bisschen was tun sie ja auch, aber irgendwie leben die völlig ohne Sorge, und das ist aber nicht, das ist nicht normal. Und ich wusste gar nicht so richtig, wie ich ihm antworten konnte, weil menschlich gesehen ist es schon schwierig, was Jesus hier sagt, ja. Also es vergehen wenige Tage, wo es wirklich gar keine Sorge in meinem Leben gibt, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber wenn wir mit Sorgen richtig umgehen wollen, dann heißt es, dass wir sie auf Gott werfen und dass wir uns von ihm zeigen lassen, was wir zu tragen haben und was unsere Kompetenz ist, und dass wir unsere Kompetenz nicht überschreiten und mit Lasten durch unser Leben gehen, die nicht für uns gemacht sind. Sorgen sind Lasten, die wir nicht tragen sollen. Und ich habe in den letzten Monaten ganz viel daran lernen müssen, zu sagen, ich gehe unbesorgt und trotzdem verantwortungsbewusst durch mein Leben. Ja, es gab Phasen natürlich noch in meiner Ausbildung auch, wo es finanziell wirklich schwierig war. Und es gab also für mich wirklich einen großen Lerneffekt dahin zu sagen, Gott ist mein Versorger und ich kann Schwierigkeiten mit ihm ertragen. Es kann schwierig sein, aber ich bin nicht ganz allein. Ich muss mich nicht ganz allein drum kümmern. Und es gibt einen, der da drüber steht und der mich nicht komplett hängen lassen wird. Ja, er wird vielleicht was Schweres zulassen, aber er wird mich nicht hängen lassen. Und ich glaube, wir dürfen Menschen werden, die Lösungen für Probleme suchen, ohne eine Schwere im Bauch. Und ich glaube, wir können so Menschen werden, die diese Schwere nicht haben, die tief in sich drin wissen, Gott wird mich versorgen. Es wird so sein, dass Gott mich nichts erleben lässt, was über unsere Kraft in dem Sinne hinausgeht, wo wir alleine durch müssen. Und eines von den Momenten, wo ich das ganz besonders erleben durfte, ist schon ein bisschen länger her. Ich habe mit meiner jüngeren Schwester eine Tramping-Tour gemacht. Wir haben uns entschieden, in den Osterferien so für 3-4 Tage mit jemand mit Richtung Hamburg zu fahren. Und wir sind dann von dort aus weiter in den Norden getrampt. Wir wollten wir sind dann auch nach Norwegen mit einer Fähre und so. Eigentlich war der Weg das Ziel so in dem Sinne. Es war einfach das Erlebnis toll. Und wir hatten aber nicht so viel Zeit und deswegen haben wir gedacht, lass uns so weit kommen, wie wir nur irgendwie können. Ja. Und wir sind dann am ersten Tag sofort am Nachmittag, späten Nachmittag, von jemandem noch mitgenommen worden von nur halt nicht für 100, 200 Euro, sondern vielleicht irgendwie für 20, 40 Euro, 60 Euro. Ja, und was soll ich sagen? Die Jugendherberge da, die war schon geschlossen und hatte auch schon, hätte glaube ich auch keinen Platz gehabt. Jedenfalls waren wir dann ziemlich alleine an einem Ort, in dem es sehr, sehr wenig gab. Ein ganz, ganz teures Hotel haben wir gefunden, das war das einzige, wo wir gedacht haben, wenn wir da reingehen, dann können wir die Reise eigentlich morgen wieder abbrechen. Dann ist unser Geld weg. Und so haben wir gedacht, lass uns einfach herumlaufen und mal schauen, vielleicht finden wir ja irgendwas. Wir haben die Kirchen angeschaut, die waren leider alle geschlossen. Also auch da konnte man nicht schlafen. Und meine Schwester hat dann irgendwann gemeint, ja, vielleicht, keine Ahnung, finden wir eine Disco oder so. Und ich habe auch gedacht, ja, irgendwo halt warm wäre nicht schlecht, weil es war April. Und wir laufen da durch und wir merken so, es wird eigentlich immer trostloser und es wird eigentlich immer verlassener. Es ist alles dunkel, die Menschen haben ihre Lichter aus in den Häusern und so. Und dann sage ich zu meiner Schwester, hey, wie cool wäre das, wenn einfach hier irgendjemand aufmachen würde und sagen würde, ihr könnt bei uns übernachten. Und wir laufen die Straße runter und dann haben wir geguckt, ob danach irgendwie was ist, so ein Einkaufsladen oder so, vielleicht ein Einkaufszentrum, in das man rein kann, war nix. Also laufen wir dieselbe Straße wieder hoch und als wir ganz oben sind, ruft ein Mann von unten, hello, do you need a place to sleep? Meine Schwestern so, no. Ich so, yes, of course. Natürlich brauchen wir einen Platz zum Schlafen. Und wir sind dann dahin gegangen und der Typ hatte ein Restaurant. Ich habe schon gedacht, oh, schwierig, schon wieder irgendwie so ein Mann und so und meine Schwester und ich muss irgendwie auf sie aufpassen. Also war alles gut. Er hat gesagt, er hat eine Wohnung, die wird erst ab September wieder bewohnt. Da können wir hochgehen. Er hat mir sofort den Schlüssel in die Hand gedrückt. Ich habe gedacht, welche Ehre. Hat uns einen Wein gebracht aus seinem Restaurant. Und ja, wir haben uns einen schönen Abend gemacht. Und wisst ihr, das war eines von den Momenten, wo ich erlebt habe, dass Gott Versorger ist. Und Gott ist ein Versorger. Und ich will dir sagen, egal was du gerade durchmachst, Gott ist ein Versorger. Er wird dich versorgen. Er wird für dich sorgen. Und ich weiß, manchmal sind unsere Sorgen vielleicht auch nicht materiell. Wir haben emotionale Sorgen und Bedürfnisse, Wünsche. Gestern ging es ums Thema Sexualität. Gott ist der Versorger. Und ich weiß, ja, gerade auch von einer Person, die so lange emotional verzichten musste und die emotional versorgt wurde. Und ich will dir sagen, Gott wird auch dich versorgen zur rechten Zeit. Und wir müssen nicht kopflose Menschen werden, aber wir dürfen sorgenfreie Menschen werden. Und ich wünsche mir das so sehr, dass Menschen an uns sehen, ja, die haben genauso viel, über das man sich Sorgen machen kann, aber die machen sich die Sorgen nicht. Und dass wir diesen neuen Lebensstil lernen und immer wieder zu Gott kommen, unsere Sorgen hinwerfen zu ihm, denn er ist besorgt um uns, heißt im Petrusbrief. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, was wir auch in diesem Text sehen, dass dieses Brot, was Gott uns gibt, dass die Versorgung, die Gott uns gibt, eine ist, die uns satt macht. Und ja, er, also der Schreiber von diesem Teil des Buches sagt, hört doch auf mich, also prophetisch, dann bekommt ihr das Beste, ihr bekommt das Fett steht da, das stand für das Beste, für das Teuerste, heute würden wir vielleicht anders sehen, aber Gott will derjenige sein, der dir in deinem Leben das Beste gibt, was du nur bekommen kannst. Im Sinne von, er selber will dich beglücken. Er selber will dich beglücken. Jesus erklärt uns das mal und sagt, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Es geht also nicht nur um unseren Körper und so, sondern es geht darum, dass wir geistlich eine Zufriedenheit bekommen können, die von Gott ist, und die damit zusammenhängt, dass wir ihm nah sind. Asaf sagt, Gott nah zu sein, das ist mein Glück. Und so ist mein zweiter Gedanke, Gott will die Quelle deines Glücks sein. Gott will die Quelle deines Glücks sein. Und die Alternative, wie man auch leben kann, ist, du bist deines Glückes Schmied. Und dann wirst du suchen und wirst vielleicht kurzfristig irgendwas finden, was dich glücklich macht. Aber das ist nicht nachhaltig. Gestern habe ich eine Tüte gesehen, also manche Werbung ist ja super und manche Werbung führt uns schon ein bisschen in die Irre. Da stand dann drauf, Glück, man findet es in sich selbst. Ich gedacht, ja, so viele Menschen denken das. Ja, wenn es in mir selbst, wenn ich es in mir selbst finde, wenn ich nur zufrieden bin, ja, dann ist das Leben gut. Ja. Klammer auf, wie viel Rücksicht und wie viel andere daran an meinem Leben leiden müssen, das klammern wir mal gern aus, weil meiner Psyche geht's gut. Wir können für uns selber leben und für unser Glück leben und es in irgendwas suchen. Und wie schnell werden vielleicht Sachen wichtig, zu wichtig, die uns die Sinne vernebeln. Lass dich nicht von falschen Zielen verblenden. Wisst ihr, Urlaub ist schön, aber es ist nicht die Quelle unseres Glücks. Familie ist schön, aber es ist nicht die Quelle unseres Glücks. Sexualität ist super gut, ja. Wer gestern nicht da war als Ehepaar, ihr habt was verpasst, aber es Quelle deines Glücks. Man kann Gott benutzen, um vor Gott zu fliehen oder vor seinem Willen zu fliehen. Das Zitat habe ich mal gelesen. Ich fand es super, weil wir Menschen machen uns ja gern unser Leben schön. Aber Jesus sagt, meine Speise ist es, dass ich den Willen des Vaters tue. Das macht mich wirklich satt. Wenn ich genau an dem Punkt bin, wo Gott mich haben will. Hey, vielleicht ist dein Beruf der Ort, wo du sein sollst, weil Gott dich da haben will. Aber deine Karriere ist nicht die Quelle deines Glücks. Ich habe mal gelesen, viele Menschen klettern eine Erfolgsleiter hoch, nur um dann festzustellen, dass die Leiter an der falschen Mauer stand. Hey, wovon erwarten wir uns Zufriedenheit? Ja, ich brauche das, ich brauche dieses oder jenes, um zufrieden zu sein. Wirklich? Ist es wirklich so? Ich habe mal gehört, dass Kinder sind nicht in der Lage, sich um alle ihre Bedürfnisse zu kümmern, deswegen brauchen sie uns. Aber wir sind in der Lage, uns sogar um die Bedürfnisse von ihnen zu kümmern und eigene Bedürfnisse zurückzustellen. Und lass dich nicht von etwas beeindrucken, was dir Glück verspricht, wenn es mit Gott nicht zusammengeht. Ein Vorsatz, den ich mir dieses Jahr gemacht habe, ist, ich will mich am wenigen erfreuen. Ich will ganz bewusst wenig, also wenn ich wenig habe, wenn ich irgendwo verzichten muss, will ich das ganz bewusst als Freude annehmen und sagen, hier ist Platz für Gott. Genau das ist ein Punkt, an dem Gott wirken kann, weil mir vielleicht das eine oder andere fehlt. In diesem Text heißt es immer wieder, hört auf mich, hört zu. Und ich weiß nicht, bei den Israeliten muss das wahrscheinlich sofort an ihr wichtigstes Gebet erinnert haben. An das Schema Israel. Höre Israel, dein Gott ist einer und du sollst ihn lieben. Und immer wieder beten sie das. Und ich merke, so wie Horst gesagt hat, super Einleitung, hey, ich kann durch den Alltag gehen und einfach völlig an dem vorbeilaufen, was Gott irgendwie will. Oder ich höre zu, ich höre hin, ich schaue vielleicht mal auf die Werbung, ja, aber ich versuche mal Gott zu hören. Was ist ihm wichtig? Und ich versuche die Sachen, die Störfaktoren sind, die Stimmen sind, die in mein Leben hineinreden, die nicht gut sind, die versuche ich zu reduzieren. Schaff Platz und Raum für Gott und für sein Wirken. Ich muss jetzt gerade 3 Handys haben, finde ich total nervig. Aber eine Sache für mich ist tatsächlich, ich kann das Ding ja ausschalten und ich kann Apps immer wieder verschieben, sodass ich nicht unbewusst irgendwas scrolle. Wie wär's, wenn Gott die Quelle deines Glücks ist und wenn du ihm erlaubst, Einfluss zu nehmen auf dein Leben noch mehr, Einfluss zu nehmen und Einfluss auf dein Herz. Wir haben so viele Sachen, die Einfluss auf uns nehmen, so viele strudelt auf dich ein. Und in Elisas Leben, beim Alten Testament, bei den Propheten, sehen wir, wie es da Quellen gab, die verunreinigt waren, die giftig waren. Und eine seiner ersten Aufgaben ist es, so eine Quelle sauber zu machen. Und ich glaube, eine deiner Aufgaben ist es in deinem Leben, deine Quellen sauber zu machen, zu gucken, dass da sauberes Wasser hineinfließt. Und der dritte Gedanke ist, Gott will dein Bestimmer sein. Ja, er will dein Leben bestimmen, er will dein Leiter sein, er will der sein, der dich führt. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken, sagt Jahwe, sagt Gott. Und ich merke, so oft geht mein Gebet in die Richtung ganz automatisch, Gott segne meine Pläne. Und ich finde, es ist ein Unterschied, aber wenn ich bete, Gott segne nicht meine Pläne, sondern zeig mir deine Pläne und hilf mir darin zu leben. Zeig mir deine Pläne. Und du kannst dich verblenden lassen, auch von Vorstellungen, von deiner Meinung sogar. Hey, in der Corona-Zeit, wie wichtig war manchen Menschen ihre Meinung? So unglaublich wichtig, ein Heiligtum, meine Meinung. dass die falsch sein kann oder vielleicht zumindest unvollkommen sein kann, das ist ja steht völlig außer Frage. Viele Menschen klammern an irgendwelchen Gedanken, an irgendwelchen bestimmten Eigenschaften von sich selbst. Und wir können uns blenden lassen von unserem eigenen Weg. Ja, ich habe für mich die Erfahrung machen dürfen, dass ich in einer Schule, wo ich vorher gearbeitet habe, am Anfang, als ich den Job gemacht habe, gedacht habe, okay, hier kann ich jetzt irgendwie anders arbeiten. Ich werde ein Büro haben, habe ich auch gekriegt tatsächlich. Und dann kann ich mich so richtig kümmern, so wie ich das möchte. Im Endeffekt war ich fast gar nicht in dem Büro. Ich hatte lauter andere Aufgaben. Und ich habe so richtig gemerkt, selbst die Zeit, als ich in meinem Büro war, war nicht die, die ich mir gewünscht habe. Und meine Vorstellungen haben sich überhaupt nicht erfüllt. Unsere Vorstellungen werden sich nicht immer erfüllen. Jetzt in meiner neuen Stelle wünschte ich mir auch ein Büro. Ich habe keins. Und wisst ihr, an was ich denke? Jesus sagt, ich habe nicht mal ein Kissen, wo ich meinen Kopf drauflegen kann. Unsere Vorstellungen sind nicht unbedingt Gottes Vorstellungen. Und unsere Gedanken führen uns nicht dahin, wo unser Leben hin soll. Jesaja 53, Vers 6 heißt es, wie Schafe haben wir uns verirrt, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm, dem Gottesknecht, also Jesus, steht hier nicht dran, aber Gottesknecht ist Jesus, dem lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Immer wieder machen wir uns schuldig, indem wir eigene Vorstellungen Gott vorziehen, indem wir sagen, so, es muss so laufen, wie es mir gefällt. Es muss so funktionieren, wie es für mich gut ist. Und Gott sagt, ich möchte nicht nur, dass es für dich gut ist, ich möchte, dass es für dich und die anderen gut ist, dass du ein Volk herbeirufst. Pass auf, auch du rufst künftig manches Volk herbei, das du nicht kennst. Gott möchte, dass dein Leben einen Unterschied macht. So wie wir heute noch die Psalmen von David lesen und erbaut werden, weil er seine ganzen Höhen und Tiefen geschildert hat und er uns teilhaben lässt an seiner Beziehung zu Gott. So möchte Gott, dass wir die Menschen teilhaben lassen an der Beziehung, die wir zu ihm haben. Und dass Menschen an uns sehen, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Dass es einen Unterschied macht, dass es ein anderes Leben, eine andere Art von Leben ist. Gott möchte, kurz gesagt, dass du ein genießbarer Mensch wirst. Und ich finde mich eigentlich ganz oft genießbar und meine Frau zeigt mir manchmal, wenn es nicht so ist, und das ist richtig. Das ist so wichtig, weil wir sind, glaube ich, alle nicht immer nur genießbar. Und Gott will diese Welt durch uns schöner machen. Und wisst ihr, Verehrung Gottes ist eine Sache, ich glaube, die gefällt uns allen in dem Sinne, wenn es nur darum geht, was zu singen. Ja, also ich habe nichts gegen Lobpreis, ich mache super gerne Lobpreis. Aber ich habe mir gedacht, so für mich, dass der Worst Case, der schlechteste Fall wäre, wenn irgendwann mal mein Sohn sagt, ja, du stehst da oben und du machst hier Musik so super toll, aber dein Leben sieht überhaupt nicht danach aus. Ja. Und wir haben es ein Stück weit in der Hand, wie Menschen auch über Gott denken. Es gibt so eine Geschichte, das ist, glaube ich, erfunden, da ist ein Hochhaus und da ist ganz, ganz oben ist der Chef und eine Tochter, die weiß, dass sie die Tochter vom Chef ist. Und die läuft durch dieses Hochhaus und die nutzt es einfach aus. Da arbeiten überall Menschen, die ganz, also für den Chef ganz oben arbeiten. Niemand hat den Chef bisher gesehen, aber jeder kennt seine Tochter. Und die Tochter, die ist einfach immer so unterwegs, dass sie schaut, wo kommt sie gut weg. Die Tochter geht morgens schon zum Portier und sagt, kannst du mir Brötchen holen vom Bäcker? Und der Portier sagt, nein, das geht nicht, weil ich muss hier meinen Job machen, ich muss an der Tür sein. Und sie sagt, aber ich bin doch die Tochter vom Chef. Und dann geht der Portier und in dieser ganzen Situation geht es ihm nicht gut, aber er macht es, weil es die Tochter vom Chef ist. Und die Sekretärin, die muss eigentlich so viel noch machen und hat totalen Druck. Und dann kommt die Tochter vorbei und sagt, hey, das ist meine Post, kannst du dich bitte drum kümmern, bring sie bitte zur Post. Ja, aber das geht nicht her, ich habe Termine, es muss gemacht werden. Ja, aber es ist meine Post. Ich bin hier die Tochter vom Chef. Und jeder denkt sich, hey, unser Chef da oben ist einfach ein Tyrann. Sie kennen ihn gar nicht, aber sie kennen die Tochter. Und andersrum könnte es aber auch sein, wenn diese Tochter durch dieses ganze Haus läuft und ermutigend ist, vorher ganz früh morgens schon zum Portier sagt, hey, ich gehe für dich zum Bäcker und bring dir was, du machst so einen guten Job. Zur Sekretärin geht und sagt, hey, soll ich deine Post mitnehmen? Ich muss mal auch was zur Post bringen. Ich sehe gerade, dass du so viel Stress hast. Und auf einmal wird sich dieses Denken verändern oder überhaupt, ja, das Denken wird sich verändern. Man würde denken, dieser Chef da oben, der muss ein richtig guter Chef sein. Ist Gott ein Tyrann im Himmel? Ich kenne viele Leute, die das so sehen, die das so denken. Gott ist kein Tyrann, Gott ist ein guter Leiter. Und wenn er alle Autorität hat, ist er trotzdem liebevoll. Und an wem sollen es die Menschen merken? An uns. Und ich habe Gott so gefragt, was ist ihm wichtig für heute? Und ich hatte ganz stark auf dem Herzen, dass Gott sich sehnt danach, dass wir für ihn Schritte gehen im Glauben und im Gehorsam. Dass wir uns von seiner Gnade motivieren lassen und bereit sind, was zu tun, eine Entscheidung zu treffen, mit der wir ihm Ehre machen. Dass wir anfangen, dass Dinge, die vielleicht bisher ein Problem sind in unserem Leben, ein Lobpreis werden in unserem Leben. Hey, wie wär's, wenn dein Umgang mit deinen Finanzen ein Lobpreis wird für Jesus? Wie wäre es, wenn dein Umgang mit deinem Alltag ein Lobpreis wird? Wenn es ein Lobpreis ist, wie du mit deinen Kindern umgehst. Wenn es ein Lobpreis ist, wie du mit deinen Gedanken umgehst. Wenn es ein Lobpreis ist, wie du mit deiner Zeit umgehst. Wenn es ein Lobpreis ist, wie du mit diesem einen Menschen umgehst, den du so gar nicht leiden kannst. Das kann ein Lobpreis sein. Und du entscheidest ein Stück weit, was du möchtest, ob du Segen oder Fluch willst, ob du sagst, meine Entscheidung, meine Art zu leben ist in Ordnung so, es passt. Andere müssen halt Rücksicht nehmen auf mich. Oder dass du bereit bist, die Stimme Gottes zu hören und zu sagen, ich bin bereit, einen Vertrauensschritt zu gehen und einen Gehorsamsschritt zu gehen und etwas zu tun, was ich normalerweise nicht tun würde. Und ich weiß nicht, um was es geht. Vielleicht ist es Sünde. Jesus sagt, hey, wenn dein Arm dich zur Sünde verleitet, dann wirf deinen Arm weg. Vielleicht muss irgendwas radikal sterben und anders werden. Vielleicht musst du Sünde den Kampf ansagen. Vielleicht ist aber auch ja eine Sorge, wo du sagst, die soll nicht mehr mein Leben bestimmen, sondern Jesus, du sollst mein Leben bestimmen. Vielleicht ist es eine Angst, wo du sagst, die soll nicht mehr mein Leben bestimmen. Jesus, du sollst die Nummer eins sein. Und ich will einen Vertrauensschritt gehen. Ich will einen Schritt des Gehorsams gehen und was auch immer praktisch werden in dieser Liebe zu ihm. Lass mal unsere Augen schließen. Ich habe diese Predigt nicht gehalten, weil mein Leben so super ist, weil ich irgendwie in meinen Gedanken immer rein bin, weil ich in jedem Punkt irgendwie schon an diesem Ziel bin. Wir sind auf dem Weg und du darfst den nächsten Schritt gehen. Schau mal, Jesus will an deiner Seite sein. Jesus will neben dir sein und an deiner Seite sein und sogar in dir sein. Und er will dir helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Und hör hin, vielleicht hörst du heute genau seine Stimme, wo du sagst und merkst, ja, das ist ein Punkt der Veränderung braucht. Und dann ist nicht wichtig, dass du schon die 100.000 Kilometer gegangen bist zum Ziel, aber dass du vielleicht sagst, ich bin bereit, den einen Schritt zu gehen, den einen kleinen Schritt zu gehen, der Versöhnung, der Heilung, der Wiederherstellung, der Schritt, an dem die Schönheit Jesu zur Geltung kommt in dieser Welt. Und wenn du merkst, da ist eine Entscheidung und du möchtest sie jetzt treffen, dann darfst du kurz deine Hand heben. Es geht nicht um mich, sondern es geht darum, Entscheidungen festzumachen. Vielleicht erinnerst du dich dann dran. Du weißt, ich habe an diesem Sonntag meine Hand da gehoben und ich bin einen Schritt mit Jesus gegangen. Gibt es da jemand? Danke, danke. So viele, danke. Herr Jesus, du siehst uns und du siehst auch manchmal unsere Hilflosigkeit, Herr. Herr, und dass wir dich auch manchmal nicht verstehen, Herr. Herr, wir verstehen manchmal nicht, wieso manche Sachen genau so laufen, so schwierig sind, vielleicht so kompliziert sind, Herr. Wir verstehen nicht, warum wir mit diesem Menschen zurechtkommen müssen oder warum, ja, wir mit einem Problem in uns zurechtkommen müssen, Herr. Aber du hast versprochen, dass du uns leiten willst jeden Tag. Herr, ich bete, dass wir diese Führung annehmen, Herr, dass wir dir erlauben, Versorger und Quelle des Glücks und Bestimmer zu sein, Herr. Ich bitte dich darum, dass wir neu dir vertrauen, dir zutrauen, dass du den Job besser machst als wir selbst. Und dass wir einfach bereit sind, uns auf deine Stimme einzulassen. Genau in dem Moment, wo es dran ist, Herr. Herr, danke, dass du uns immer wieder neu vergibst, uns in die Arme nimmst, Herr. Dass du im Kreuz für uns gestorben bist, Herr. Und dass deine Arme ganz weit offen sind, Herr. Dass deine Liebe jeden Tag neu ist, Herr. Amen.